Anna, diese Woche ist eine ganz, ganz, ganz besondere Woche für mich, weil ein Podcast rauskommt, an dem ich jetzt schon ein bisschen länger arbeite. Und dieser Podcast heißt HDGDL und er kümmert sich um alle Fragen, die sich Millennials jemals gestellt haben.
Was ist die erste Frage, die sich ein Millennial stellt, erst bei HDGDL?
Okay, pass auf. Also
mach direkt den Dive rein.
Genau. Also ich bin ja Ende der 80er geboren und für mich ist immer noch eine Frage, die offen geblieben ist, wer hat sich damals eigentlich für die Bravo ausgezogen? Und diese Recherche habe ich die letzten Monate gemacht und kann dir sagen, ich kenne jetzt eine Person, die sich für die Bravo ausgezogen hat. Oder wo kommen eigentlich diese Schlümpfe-CDs her, die wir damals irgendwie gehört haben? So, ich bin der Schlümpfen-Cowboy Joe.
Wer hat sich das ausgedacht? Ich habe ja schon ein bisschen reingehört. Ich kann sagen, HDGDL, erstmal, ich bin immer noch Fan dieses Titels, obwohl es ursprünglich mal nur ein Arbeitstitel war.
Ja.
Besser kann man, glaube ich, den Nerv nicht treffen. Also, bin sehr großer Fan von dem Titel nach wie vor und ich kann es euch echt ans Herz legen, da reinzuhören. Ich durfte nämlich schon die Folge hören über die Dame, die sich für die Bravo ausgezogen hat. Auch die ganze Geschichte drumherum, wie das Ganze entstanden ist, was das eigentlich damals sollte, für was ist die Bravo überhaupt angetreten und so. Ich war so überrascht von diesen ganzen Fakten, die ihr da ausgegraben habt und freue mich total, dieses Klugscheißerwissen jetzt zu haben.
Ihr ist ein gutes Stichwort, weil ich mache den nicht alleine, den Podcast, sondern mit einer Person, mit der du auch podcastest bei Verdammt Berühmt, nämlich Jasmin Polat. Es macht super, super viel Spaß und ich freue mich einfach total, jetzt einen zweiten Podcast am Start zu haben. Du hast ja auch einen mit Verdammt Berühmt.
Das war eigentlich alles, was du wolltest.
Ja, ich wollte wieder aufschließen.
Mir nacheifern. Einfach.
Genau. Kann man jetzt hören, ab Mittwoch auf dem Podcast-Kanal eures Vertrauens. Ihr könnt ihn jetzt schon abonnieren, da ist der Trailer drauf. Ab Mittwoch gibt es die erste Folge hier auch in dem Feed und dann könnt ihr davon euch selbst überzeugen. Ein Podcast für alle, die in den Nullerjahren jung waren und dann noch genauso viele Fragen haben wie wir.
Herzlichen Glückwunsch, Christian, für diese Release-Woche.
Danke, ich freue mich wirklich. Ich bin wirklich sehr, sehr aufgeregt. Wirklich, ja.
Es gibt dumme Arten, wie man von uns gehen kann. Mit Helium-Luftballon aufs Meer und schon war der Brudi. Ein Terrorist verschickt eine Bombe an sich selbst und explodiert. So war der sich im Gefühl haben, du wird das nominiert. Da, denn gefällt das.
Es ist absurd, doch.
Da, denn gefällt das.
Da, denn gefällt das.
Da, denn gefällt das.
Mit Anna und Christian.
Da, denn gefällt das.
Anna, ich würde sagen, zum Einstieg schauen wir einfach mal ein schönes TikTok, oder?
Ja, klar.
Ja, ich habe vor ein paar Tagen ein TikTok gesehen, das perfekt zum Thema der heutigen Folge passt.
Okay.
Und das zeige ich dir jetzt. Das TikTok heißt, ich habe meine Mutter verarscht, sie glaubt, die Alien-Invasion steht vor der Tür.
Okay.
So.
This critical message is by the emergency alert system.
Also er zeigt ja praktisch so ein YouTube-Video, wo jemand so ein Fake-Nachrichten-Beitrag macht.
Fuck! No way!
Ach,
und
geil,
sie dreht
geil.
Total am Rad.
No! Fuck you for real!
I told you!
Emergency alert! Fucking UFOs! Oh my God, Florida's one of Avengers on rating map. Put CNN on national emergency government. Would you videotape that?
Also sie ruft jetzt ihren Bruder an, den Onkel.
Und sagt, die UFOs are coming.
Ja. Jetzt erzählt sie, was das für UFOs sind.
Boah, wie sie es durchgibt, wie eine
wichtige Info.
Ja.
Read the title. I'll read
Ach
the
geil, okay.
Also diese Frau.
Also sie hat 3 Minuten geglaubt, die Aliens kommen wirklich.
Sie hat 3 Minuten geglaubt, die Alien-Invasion steht vor der Tür und dreht total am Rad.
Mhm.
Ich erzähle dir heute eine Geschichte über eine ganze Stadt, die für mehrere Stunden dachte, sie werden von Aliens angegriffen. Und es dachten nicht nur die Bürger, das dachte auch die Polizei und das Militär. Die sind alle ausgerückt, um gegen eine fiktive Alien-Invasion zu kämpfen. Das Ganze ist passiert 1949 in Quito, das ist die Hauptstadt von Ecuador. Und ich erzähle dir heute die Geschichte, wie es so weit kommen konnte.
Okay.
Okay, let's go. Also, die Geschichte spielt in Quito, im Jahr 1949. Quito ist die Hauptstadt von Ecuador. Zu der Zeit hat Quito 250.000 EinwohnerInnen. Und die Lage von Quito ist total interessant. Quito liegt fast direkt am Äquator. Mhm. Und deswegen wird die Stadt auch gerne als Mitte der Welt bezeichnet. Mhm. Und so sehen die sich auch. Ne? Also wir sind irgendwie auf 2.850 Höhenmetern in den Anden, super hoch, neben einem Vulkan. In das Stadtbild sind so weiß getünchte Häuser, prächtige Kirchen, es ist super schön da. Quito ist zu der Zeit auch ein bisschen verarmt, muss man sagen. 1949 gibt es in vielen Stadtvierteln kein fließendes Wasser, kein Strom. Das Hauptunterhaltungsmedium sind gelegentlich mal vielleicht Kinobesuche, ja, ein bisschen Fernsehen, aber das haben nicht die meisten Leute, sondern was die meisten Leute zu Hause haben, ist Radio.
Ja.
Radio in den 40er Jahren ist richtig big. Das musst du dir so vorstellen, wie wir heute standardmäßig abends vor einem laufenden Fernseher sitzen, wo irgendwas auf Netflix läuft, aber eigentlich schauen alle nur auf ihr Endgerät und schauen TikTok parallel,
ja.
So wie Familien im Jahr 2024 zusammensitzen. Damals war es anders, damals saßen alle im Wohnzimmer und haben dem Radio gelauscht.
Ja,
und
aber was, so aktiv, nicht,
genau.
Nicht als Passivmedium,
genau.
Sondern
so.
Man sitzt so davor und hört einer Geschichte zu oder
genau.
SprecherInnen, ja.
Also in dem Radio laufen nicht nur Nachrichten oder Musik, sondern auch Radionovellas, also Hörspiele.
Radionovella ist aber ein geilerer Name.
Ja, das ist schon geil, ne?
Ja.
Das ist schon geil.
Ja.
Also es gibt ja Telenovellas und das sind eben Radionovellas und das sind unglaubliche Straßenfeger. Ne? Also wenn da irgendwie die Radionovellas im Radio laufen, dann sitzt du zu Hause vor dem Radio und hörst ganz gebannt zu.
Geil.
Ne? Da ist ja niemand mehr auf der Straße, der irgendwie jetzt noch denkt, ich muss so einen Liter Milch holen oder so. Nein, du bist dann zu Hause, weil es kommt der neue Krimi oder die neue Romanze. Und dieser Radiosender, die es damals gab, einer der größten, heißt Radio Quito damals. Die haben auch ein ganz eigenes Team an SchauspielerInnen, RegisseurInnen, AutorInnen, MusikerInnen, weißt du so, die dann diese ganzen Radionovellas auch produzieren.
Mhm.
Es gibt hauseigene Geräuschemacher, es gibt die Musiker. Und so wie die Dinger damals gebaut sind, sind Hörspiele damals ganz oft nicht vom Band, sondern werden auch live einfach vorgetragen, während sie gesendet werden.
Das mit heißt, Geräuschen und allem?
Ja, du hast dann praktisch so eine, das muss alles live irgendwie gemacht werden, so
wow.
Wie ein Theaterstück.
Mhm.
Und es wird dann live einfach übertragen und dann ist es auch vorbei.
Wow, okay.
Und es gibt zu der Zeit in Quito einen König des Radiotheaters, einen absoluten Megastar, nämlich Leonardo Paez. Der wird 1912 in Quito geboren, stirbt 1991 in Mérida, Venezuela. Warum er irgendwann das Land verlässt, kann ich dir später nochmal erzählen.
Nein. Oh, ich ahne Schlimmes, okay.
Der ist so ein richtiges Theaterkind, der findet irgendwie alles cool, was mit der Bühne zu tun hat und Schauspiel. Und in den 30er Jahren, da fängt er auch an mit Theaterstücken, aber irgendwann kommt er auf den Trichter, oh mein Gott, Radio. Radio ist mein Ding. Und er arbeitet bei Radio Quito dann als Radiomacher. Und Radio Quito ist der größte, seriöseste, zuverlässigste Sender in Ecuador zu der Zeit und in Quito. Und er ist richtig, richtig erfolgreich, Leonardo. Der ist Radiomoderator, der ist Dichter, Dramatiker, Reporter, Songschreiber, Rundfunkschauspieler. Der macht einfach irgendwie alles. So wie wir hinter den Kulissen von Sabine gefällt das auch manchmal das Gefühl haben, wir machen auch alles.
Ja.
So,
ja.
Er macht Leonardo Paez auch alles.
Ja.
Und tatsächlich ist er auch als Songschreiber super bekannt. Er hat zum Beispiel eines der wichtigsten Musikstücke Ecuadors komponiert, La Tuna Quitena. Willst du mal reinhören?
Na klar. Oh, macht mir gute Laune.
Ja, ne?
Ey, da sitze ich jetzt gerade auf so einem Dorfplatz in Ecuador.
Ja.
Hab so einen Kaffee vor mir.
Ja.
Guck mir an, wie die Marktleute ihr Gemüse verkaufen, weiß ich.
Ja.
Ich bin drin. Ah, oh, schön.
Ja. Leonardo Paez ist also der Hans Dampf in allen Gassen in diesem Sender.
Mhm.
Und 1949 kommt die Sendeleitung von Radio Quito auf Paez zu und sagt, hey, wir wollen dir einen Auftrag geben. Und zwar, mach doch mal ein geiles Radiodrama für uns. Und sie haben auch schon eine Idee, beziehungsweise der chilenische Kollege von Paez hat eine Idee, der heißt Eduardo Alcaraz. Und diese Idee ist, ich habe einen Bombenstoff im Gepäck, lass doch mal die ecuadorianische Version machen von War of the Worlds, also von Krieg der Welten von Orson Welles, einem der bekanntesten Hörspiele aller Zeiten.
Ich habe das aber nie gehört, Christian.
Das macht nichts, da hören wir gleich rein.
Okay.
War of the Worlds ist zu dem Zeitpunkt 11 Jahre alt,
ein
riesiger Erfolg gewesen 1938, als rausgekommen ist. Basiert auf einer Buchvorlage von H.G. Wells, bekannter Science-Fiction-Autor, Science-Fiction-Klassiker. Und dieses Hörspiel gilt als legendär wegen der Produktionsart. Weil War of the Worlds, also Krieg der Welten, das Hörspiel ist so produziert, als würdest du echtes Radio hören und dann plötzlich wird die Erde von Aliens angegriffen und das aktuelle Programm wird unterbrochen. Achtung, Achtung, die Aliens sind da. Hilfe, Hilfe. Wir hören mal kurz rein.
Good evening, ladies and gentlemen. From the Meridian Room in the Park Plaza Hotel in New York City, we bring you the music of Raymond Raquello and his orchestra.
Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 Central Time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars.
Okay.
Mhm. Genau, also das aktuelle Programm, die Musik wird unterbrochen, von einem Radioreporter sagt, hey, wir haben irgendwie merkwürdige Explosionen auf dem Mars gesehen und dann eskaliert es immer weiter. Also Reporter sind dann vor Ort in New Jersey und beschreiben das, wie was Komisches aus dem UFO rauskommt, das gerade gelandet ist und es sieht aus wie ein Wesen mit Tentakeln und so weiter.
Ladies and gentlemen, I've just been handed a message that came in from Grover's Mill by telephone. Just one moment, please. At least 40 people, including 6 state troopers, lie dead in a field east of the village of Grover's Mill, their bodies burned and distorted beyond all possible recognition. The next voice you hear will be that of Brigadier General Montgomery Smith, commander of the state militia at Trenton, New Jersey.
Okay, ja.
Also um einen Vergleich zu ziehen zur Jetztzeit, stell dir vor, du machst das, was du an einem Montagabend immer machst, du schaust Rosamunde Pilcher im ZDF, klar, ja,
ja,
und dann wird
das
laufende Programm um 20.25 Uhr einfach unterbrochen von einem Heute-Spezial. Hey Leute, gerade sind in Buxtehude 50 UFOs gelandet, ja. Oh mein Gott, wir haben einen Reporter vor Ort, die ersten Menschen sind schon tot und so weiter. Und du denkst, hä? Was passiert denn jetzt? Und genau so ist es einfach produziert, aber auf einer Hörspielart, dass du einfach wirklich denkst, wenn wir gerade wirklich vom Planeten Mars angegriffen.
Also wenn du im falschen Moment einschaltest,
genau,
dann klingt es für dich vielleicht wirklich so, ne?
Genau.
Ich habe das Intro nicht gehört. Was geht denn hier ab?
Genau. Und tatsächlich sind dann am nächsten Tag auch ganz viele Berichte in der Zeitung, dass irgendwie Leute Angst hatten, Panik hatten.
Aha.
Es gibt so eine Urban Myth über Krieg der Welten, dass das halbe Land irgendwie in Panik ausgebrochen ist und irgendwie dachte, hey, wir werden wirklich von Aliens angegriffen, Leute mit deren Shotguns irgendwie auf der Veranda standen und so weiter und so fort. Aber da kann man inzwischen sagen, die MedienhistorikerInnen haben da mal geforscht und es ist nicht so einer so krassen Panik gekommen bei der Erstausstrahlung von Krieg der Welten. Aber trotzdem verkauft das natürlich irgendwie dieses Hörspiel bis heute. Also dieser legendäre, also Orson Welles hat das auch immer weiter erzählt, dass die Leute durchgedreht sind und so.
Ja, klar.
Weil das willst du natürlich auch. Aber es war wirklich so, dass ein paar Leute Angst haben, aber die Massenpanik gab es jetzt nicht. Spoiler, in Quito wird das Ganze ein bisschen anders verlaufen. Denn was Leonardo Paez sich denkt, ist geil. Also dieses Hörspiel, das irgendwie so legendär ist, das will ich jetzt auch machen und zwar auf Spanisch.
Aber warte mal, will er das auch machen, also ein geiles Hörspiel machen, was so total medieninvasiv sozusagen ist? Oder will er auch wirklich ein Hörspiel haben, was möglicherweise die Leute so krass verwirrt? Das möchte er. Okay.
Das möchte er.
Also er will wirklich die Leute eventuell täuschen.
Er möchte ein täuschend echtes Hörspiel machen.
Boah.
Und bei dem ersten Krieg der Welten war es so, dass am Anfang kurz die Stimme von Orson Welles zu hören ist und er sagt, hallo, was wir jetzt hören ist Krieg der Welten, ein fiktives Hörspiel, das so und so gemacht ist. Es klingt so, als würde die Erde von Aliens überfallen werden, aber es ist nur ein Hörspiel, ja? Alles nur Spaß.
Mhm.
Und Leonardo Paez denkt sich, ach, dieser blöde Anfang. So, das wissen doch eh jetzt alle, was Krieg der Welten ist. Das können wir mal weglassen.
Uff. Na, ob das nicht eine Fehleinschätzung war?
Also angeblich gibt es noch nicht mal eine Programmankündigung.
Krass.
Paez sagt Jahre später, nee, es gab eine Ankündigung im Radio, dass da heute Abend was kommt. Aber irgendwie hat die anscheinend niemand gehört. Also der Plan von Paez ist, wir machen jetzt War of the Worlds, aber halt in richtig geil. Niemand soll wissen, dass das irgendwie ein Fake ist, sondern die Leute sollen wirklich denken, cool, sich ein bisschen gruseln und dann am Ende
kann man dann auflösen.
Kann man sie auflösen. Ja, war Spaß, genau.
Macht er es wirklich so, dass er World of the War übersetzt?
Ja.
Okay, das heißt, es ist mehr oder weniger 1:1 und er macht nicht einfach das als Vorbild und einen neuen Plot, sondern...
Genau, aber es spielt jetzt alles in Quito.
Ja, klar, okay.
Wir haben auch einen Ausschnitt tatsächlich aus dieser spanischen Version. Das ist eine Version, die wurde später nachgestellt, weil die Originalaufnahmen nicht mehr da waren. Mhm. Aber weil dieser Fall so legendär geworden ist, hat man irgendwann dieses Hörspiel nochmal nachperformt. Hör wir mal rein.
Leider spreche ich kein Spanisch. Aber ein Moment, den ich sehr gut fand, war, als man so ein Laserschwert oder sowas hörte. So. Also ja. Spätestens da hätte ich gemerkt, das ist was Fiktives. Aber wahrscheinlich war es damals total revolutionär oder total neu, dass man solche Sounds benutzt und hört. Und selbst ja. Für uns halt so ein billiger...
Billiger Sound aus der Konserve.
Ja, genau.
Bei freesound.org.
Genau, genau.
Laser.
Laser.
Ja, also was man im O-Ton gehört hat, ist, dass da auch jetzt die Offiziellen aus Quito, die Politiker, zu Wort kommen sollen. Dazu später mehr. Also, auch die sind in diesem Hörspiel drin, die praktisch sagen, Leute, es ist wirklich schlimm.
Wir das waren die Echten?
Nee, das sind nicht die Echten, gut. Aber Schauspieler. Leute konnten die nicht auseinanderhalten. Ja. Okay, ich erzähl dir jetzt den gesamten Ablauf, was während dieses Hörspiels passiert ist. Wir haben den 12. Februar 1949, ist jetzt bald in ein paar Wochen wirklich 75 Jahre her. Feiern 75 Jahre Massenpanik Quito. In Quito.
Yay!
Die meisten Haushalte haben ihren Lieblingssender laufen, nämlich Radio Quito. Es läuft eine Musiksendung, so ganz gewöhnlich für so einen Samstagabend. Im Radio zu hören sind das berühmte Duo Benitez und Valencia. Und die performen ecuadorianische Hits live im Radio. Und um 21.09 Uhr werden sie unterbrochen von einem Nachrichtensprecher. Der wird gespielt von Eduardo Alcaraz, das ist der Kompagnon von Leonardo Paez. Der meldet sich mit einer dringenden Nachricht.
Wir unterbrechen das abendliche Musikprogramm, um Ihnen eine dringende Nachricht zu bringen. In der Nähe der Galapagos-Inseln wurden fliegende Untertassen gesichtet. Es umgibt sie eine große, wabernde Rauchwolke und sie landen jeden Moment in Latacunga.
Latacunga ist eine Stadt in Ecuador, also ist etwa so 40 Kilometer von Quito entfernt.
Oh, ist das krass.
Und der Nachrichtensprecher ist so ganz aufgeregt und berichtet so leicht panisch.
Die Marsmenschen haben mit ihren Todesstrahlen Latacunga zerstört und sind auf direktem Weg nach Quito.
Wow.
Da wird noch ein Reporter zugeschaltet. Der meldet sich aus Cotocoyao. Das ist ein Stadtteil von Quito, in der Nähe des Flughafens. Aber der Reporter ist nicht irgendeiner. Es handelt sich um Leonardo Paez. Und ich habe ja eben schon gesagt, der ist ja nicht nur Musiker, Schauspieler, sondern der ist ja auch wirklich Star-Reporter dieses Senders. Und Leonardo Paez sagt dann so,
die Marsmenschen haben den Stützpunkt der ecuadorianischen Luftwaffe komplett überrannt und zerstört. Sie versprühen tödliches Gift.
Er kommt aber nicht dazu, seinen Satz zu beenden, weil beim Einatmen wird er von tödlichem Giftgas getötet. Er wird wieder unterbrochen von einem anderen Reporter, der meldet sich vom Dach des höchsten Gebäudes in Quito, die Bank La Previsora, und der beschreibt,
dieser Monster richtet auf dem Weg in die Stadt pure Zerstörung an.
Jetzt melden sich neben den Journalisten sogar Regierungsbeamte und sprechen die Bevölkerung von Quito direkt an. Die Lage ist ernst, der Innenminister ruft zur Ruhe auf, der Bürgermeister von Quito fordert die BürgerInnen von Quito auf,
Leute von Quito, lasst unsere Stadt verteidigen. Unsere Frauen und Kinder müssen auf die umliegenden Höhen gehen, damit die Männer frei sind für den Kampf.
Also, Frauen und Kinder sollen die Stadt so schnell es geht verlassen. Und auch ein Priester taucht im Radiobericht auf und bittet um göttliche Vergebung, während die Kirchenglocken im Hintergrund läuten. Und damals hat man wirklich bei den Hörspielaufnahmen nicht alles auf Band gehabt. Das heißt, viele dieser Sachen wurden
aber
einfach
live
einfach produziert.
Wow!
Und ich stelle mir jetzt einfach vor, eine stundenlange Performance, Leonardo Paez, sein Buddy Eduardo Alcaraz. Die Sendung ist vorbei, die beiden liegen sich dann irgendwann schwitzend in den Armen, sind total erschöpft, aber glücklich, hier gerade das geilste und realistischste Hörspiel aller Zeiten gebaut zu haben.
Ich habe eine wichtige Frage. Wie war das Ende von diesem Hörspiel? Weil gerade war es so, mein Gott, was für eine Geschwindigkeit. Es überschlägt sich, es eskaliert innerhalb weniger Minuten. Ich glaube, ich wäre total ausgerastet, wenn ich zu Hause am Radio gesessen wäre, weil ich es, glaube ich, auch geglaubt hätte, weil es so krass schnell geht und dann so realistisch klingt, wenn das auch noch der Reporter von diesem Radiosender ist. Wann kommt der Satz am Ende? Hey Leute, das war unser Hörspiel. Na, hat's euch nicht Spaß gemacht? Ich kann mir vorstellen, dass die Leute richtig sauer sind, die das gerade hören.
Super wichtige Frage, Anna. Wann wird das aufgelöst, dass das alles ein Spaß war?
Weil ich wäre jetzt vielleicht nachher schon rausgerannt und hätte mich quasi auf einem Hügel in Sicherheit gebracht. So.
Unser guter Leonardo Paez denkt sich, dass man diesen Hinweis jetzt auch nicht in seinem Meisterwerk unterbringen müsste.
Ach, das wird es kaputt machen, oder?
Genau, das wird es kaputt machen.
Das war so schön bis hierhin.
Genau.
Okay.
Ja, er denkt sich, das braucht man alles nicht, die Leute checken das schon.
Oh.
Er denkt sich, das ist so übertrieben, das hängt auch mit dem Ende seines Hörspiels zusammen. Und zwar sagt er, hier ist El Fin de Mundo. Das Ende der Welt ist gekommen. Und Leute, wir werden einfach alle sterben. Der denkt, das ist so übertrieben. Das glaubt mir kein Mensch.
Nein.
Ja, ab 21:15 herrscht in Quito die reinste Panik.
Hey, kein Wunder. Ich habe es mir schon fast gedacht. Also ehrlich gesagt, als du es jetzt vorgetragen hast, mir ist richtig, also mein Herz schlägt ein bisschen schneller, weil es ist echt, also mich hätte das komplett fertig gemacht, glaube ich, wenn ich es im Radio gehört hätte. Und wahrscheinlich, weil ja auch die Hörgewohnheit damals nicht so war, dass man ab und zu mal Comedy oder halt irgendwas, was nicht ganz so ernst gemeint ist, im Radio hört. Also wenn es wirklich das einzige Medium ist, wo du deine Informationen herkriegst und so weiter, wo du auch glaubst, was gesagt wird, dann ist es, glaube ich, echt sau unverantwortlich, sowas zu machen. Und natürlich rennen die Leute auf die Straße.
Ja, die Leute sind wirklich in heller Aufregung. Boah. Also sehr, 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 sehr viele Menschen sind davon überzeugt, dass das alles echt ist, was sie da gehört haben. Das hat auch ein bisschen mit so einer Sache zu tun, die ich in der Doku über den Fall gesehen habe. Und zwar, dass Quito diesen besonderen Ort hat auf der Welt. Es liegt da am Äquator. Und dass man denkt, okay, wenn die Aliens kommen, dann natürlich würden die von der Mitte der Welt angreifen. So, und dann sich weiter ausbreiten. Wir sind da sowas wie die erste Front.
Vielleicht
in einem intergalaktischen Krieg.
Natürlich.
Genau.
Ja, ja, klar.
Ja, jetzt ist es aber auch so, was ich so krass finde, also nicht nur die BürgerInnen sind in Aufruhr, auch die Polizei und die Feuerwehr sind im Dauereinsatz. Die sind gemeinsam mit Panzern der Armee auf dem Weg zum Gelände der Luftwaffe, das ja angegriffen wird, um den Außerirdischen jetzt entgegenzutreten.
Also, haben Leute da angerufen und haben gesagt so, ey, ich habe gerade im Radio gehört.
Nee, ich glaube, die haben das wahrscheinlich selbst im Radio gehört und einfach so, okay Leute, wir müssen das machen, die Endzeit.
Ey, ohne Scheiß, aber da muss man wahrscheinlich, also mittlerweile, wenn du, ich weiß es nicht genau, ich habe sowas noch nie gemacht, aber wenn du so eine große Verarschung auf der Straße machst und zum Beispiel vortäuschst, es brennt was, dann musst du wahrscheinlich vorher die Behörden, Bescheid sagen, also gewisse Leute sollte man bei sowas einweihen und ich finde Polizei und Feuerwehr, Notruf, Krankenhäuser und so weiter sollten dazugehören, damit die wissen, es ist gerade ein Spaß.
Leonardo Paez hat es nicht gemacht.
Nee, weil sonst wirkt's auch nicht. Das ist einfach meine Kunst, Leute. Wisst ihr, das würde man auch einfach kaputt machen, wenn ich jetzt der Polizei Bescheid sagen würde.
Ja.
Ist der ein bisschen eingebildet auf seinen
Kunst? Ich glaube, er hat schon so
Kunst.
Diese ganze Produktion lief anscheinend auch sehr, sehr versteckt. Er wollte nicht, dass Leute so wissen, was er da macht und so. Das hat er viel im Geheimen mit eben seinem Kompagnon Eduardo Alcaraz einfach so ausbaldowert. Also wirklich, sie sind alle auf den Straßen, auch die Kadetten der Militärschule, die bekommen den Befehl, im Bereich des Flughafengeländes Kampfpositionen einzunehmen. Und genau, wie du sagst, also normalerweise sagt man an solchen Leuten zumindest Bescheid, ne?
Ja.
Aber die tragen auch ihren Anteil dazu bei, dass die Panik ausbricht. Weil so gar die paar Menschen in Quito, die von dem echten Krieg der Welten schon mal gehört haben, ne? Also es gibt ein paar, die denken, hey, das ist doch Krieg der Welten von Orson Welles.
Ja.
So, worüber reden wir hier? Selbst die können dann nicht mehr irgendwie argumentieren, dass das alles nicht echt ist, wenn das Militär und die Polizei auch irgendwie alle auf die Straßen gehen.
Ja, ja, voll. Ne? Stell mal vor, in dem Moment wären wirklich dann Aliens gekommen. Denke ich die ganze Zeit. Und die so, wisst ihr was? Wir kommen morgen wieder.
Ja, machen wir morgen, genau. Es gibt Augenzeugen, die schildern alle ähnliche Begebenheiten, und zwar die ganze Stadt ist alarmiert. Sie sind ready, sich zu wehren oder zu fliehen. Also die Frauen wurden ja in die Berge geschickt, damit die Männer kämpfen können. Familien gehen in den Schlafanzug auf die Straßen. Andere versuchen auf dem direkten Weg die Stadt zu verlassen. Jetzt kommt mein Lieblingsfakt in dieser Folge. Sogar die Kirchen öffnen ihre Türen, um Menschen Schutz zu bieten. Viele wollen dort auch vor dem angekündigten Weltuntergang, El Fin de Mundo, noch ihre letzten Sünden loswerden. Und die Priester sind völlig überwältigt. Es gibt laut Augenzeuginnen Massenabsolutionen, also so Massenvergebungen. Nur ist es halt im katholischen Glauben so, dass man, damit man vergeben kann, erstmal beichten muss. Und so, da stehen die halt in dieser Kirche, so hunderte Menschen. Und der Priester ist vorne irgendwie auf der Kanzel und sagt so, ruft mir einfach eure Sünden zu.
Ich habe ihn umgebracht. Genau. Ich habe meine Frau geschlagen.
Genau so. Genau so. Nur blöd, dass halt die Frau daneben steht.
Oh, fuck.
Aber ist auch egal. Die Welt geht unter. So, was willst du?
Oh Gott.
Es gibt eh keinen Ärger mehr, weil die Aliens sind da.
Wow, der Tag danach ist so krass.
Nachdem diese Panik ausgebrochen ist, merken auch irgendwann die Leute bei Radio Quito, shit, wir haben hier einen Fehler gemacht. Also passiert das, was in dem Abend ja schon mal passiert ist, nämlich das aktuelle Programm wird unterbrochen mit einer dringenden Nachrichtenmitteilung. Und diese Nachrichtenmitteilung heißt, Bei dem vorherigen Programm handelte es sich um ein Radiodrama, das reine Fiktion war. Es sind aktuell keine Marsmenschen in Quito und die Stadt ist sicher. Bitte bewahren Sie Ruhe.
Wer hört das noch, frage ich mich.
Genau, weil die sind ja alle auf der Straße. Schon längst. Alle sind in hellster Aufregung. Es herrscht ein riesiges Chaos. Es gibt keine genauen Zahlen zu den Unruhen in der Stadt. Aber ich habe ja eben schon gesagt, es leben 250.000 Menschen in Quito. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass vielleicht nur so 5% auf der Straße sind oder so, dann sind das allein schon 12.500 Menschen. Und die können eine Menge Chaos anrichten.
Ja, es vor allem 12.000 Leute, die nicht nur auf den Straßen sind und, keine Ahnung, meinetwegen demonstrieren oder so, sondern Leute in Panik. Das ist richtig gefährlich, ey.
Und vor allen Dingen diese neue Unterbrechung des Programms sorgt dann nicht für Ruhe, sondern für Ärger. Weil irgendwann spricht sich das dann doch um, hey, irgendwie die haben im Radio durchgegeben, dass es nur Spaß war. Aber da sind die Leute schon mit Mistfackeln auf der Straße
und haben schon
Mistgabeln und Fackeln, genau, und haben schon gebeichtet und jetzt wollen die Rache.
Ich weiß, wo sie hingehen, zum Radiosender.
Genau das. Ja, also der Mob von Menschen marschiert jetzt nicht mehr zu den Orten, an denen die Marsmenschen angeblich sein sollten, sondern die marschieren zum Radiosender und zur wichtigsten Zeitung der Stadt, weil die hätten ja vielleicht auch was machen können, und zwar El Comercio. Mhm. Die gehören damals übrigens demselben Menschen. Kann sein, dass die gedacht haben, die hängen eh miteinander zusammen und so.
Mhm. Okay.
Also die wollen ihre Wut jetzt an irgendjemandem auslassen und sie haben auch Waffen dabei. Sie werfen Steine auf das Gebäude der Zeitung. Ein paar haben sogar Benzin dabei. Sie nehmen dann so ein paar Zeitungen von El Comercio, also dieser Tageszeitung, zünden die an und werfen die in das Gebäude rein. Und das Gebäude fängt an, lichterloh zu brennen. Der Hauptangang wird blockiert und schnell bricht einfach überall ein Feuer aus. Und tatsächlich sind noch ein paar Menschen in der Kantine und die können sich nicht retten. Oh nein. Die sterben dann.
Boah, wie heftig.
Ja. Was genau mit Leonardo Paez passiert, wo er gerade ist, er ist immer noch im Radiosender, würde ich mal kurz auf Stopp drücken, als Cliffhanger hier lassen. Es gibt noch so einen Nebenaspekt, den ich auch nicht erzählt habe, und zwar, warum sind die Menschen so on edge? Es hat einen historischen Grund. Und zwar hat es noch mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun oder den Nachwirkungen davon, nämlich Ecuador und Peru haben sich in den Jahren davor bekriegt. Peru hat große Gebiete von Ecuador denen abgenommen und es war immer so eine Bedrohungssituation danach da, okay, wann kommt es hier nochmal zur Ausschreitung? Wann passiert nochmal was irgendwie mit unserem Nachbarn? Das heißt, es ist eine super unsichere Stimmung und die haben sich davon einfach noch nicht erholt. Sie sind einfach in Daueralarmbereitschaft, dass irgendwann irgendwas passieren könnte. Und es ist auch eine lustige Parallele zum ersten War of the Worlds, weil beim ersten Mal dachten viele Amerikaner, okay, jetzt sind es die Deutschen, weil es war 1938 kam das raus. Also krass. Leute, die irgendwie eine Hälfte eingeschaltet haben, so, okay, es brennt in New Jersey.
Irgendwas ist los.
Genau.
Krieg.
Genau, und dachten, okay, shit, es sind die Deutschen, Hitler ist da. Die Quitenos dachten jetzt 1949, shit, die Peruaner.
Krass.
Genau, wir haben irgendwie Krieg mit unserem Nachbarland und sind deswegen nochmal mehr auf die Straßen gegangen und dachten, okay, wir müssen uns verteidigen, wir müssen jetzt hier was machen und so. Also wirklich, wirklich dramatische Dinge, die sich dort abspielen. Das Gebäude der Tageszeitung brennt. Ich habe ja eben schon gesagt, Menschen sterben. Warum ist die Feuerwehr nicht da? Weil die Feuerwehr löscht einen fiktiven Brand auf dem Flughafen.
Ich habe mir aber echt noch das gedacht, das ist das, was ich vorhin meinte mit, wenn jetzt wirklich Aliens kommen, ne?
Ja.
Was machen die dann? Wenn in dem Moment wirklich ein Feuer ausbricht irgendwo oder, keine Ahnung, ein Erdbeben passiert oder so. Alle Einsatzkräfte, die man brauchen würde, um einen Notfall zu behandeln, sind gerade auf einem Fake-Notfall. Das heißt, er hat mit seinem lustigen Hörspiel einfach mal die komplette Infrastruktur lahmgelegt.
Ja.
Super gefährlich.
Super gefährlich. Und vor allen Dingen, so ein wütender Mob ist auch einfach an sich eine gefährliche Sache. Denn als die Einsatzkräfte dann irgendwann ankommen, werden die auch attackiert. Ja. Also der Mob verprügelt die Polizisten, die am Tatort eintreffen.
Schrecklich.
Hydranten werden irgendwie abgeschraubt. Leute wollen das Blut sehen. Ja, also das Feuer kann irgendwann dann doch gelöscht werden. Ne? Also neben dem Verlust von Menschenleben wird auch ein Großteil des Equipments zerstört. Mhm. Die Druckmaschinen der Tageszeitung. Die Menschen sind aber nicht nur bei der Tageszeitung, sondern eben auch da, wo Leonardo Paez ist. Der kann sich allerdings retten. Er rettet sich über ein Fenster mit Eduardo Alcaraz, gehen die praktisch raus, aber trotzdem, der Radiosender brennt auch ab.
Boah, krass. Wie es eskaliert, das ist ja unglaublich.
Also in Berichten gehen jetzt unterschiedliche Zahlen der Todesopfer hervor, also mal sind es irgendwie 20, mal 15. Höchstwahrscheinlich sind es aber so 6 Menschen, die bei dem Brand verunglückten. Die meisten sind unverletzt, also Leonardo und Paez und Eduardo Alcaraz sind unverletzt, aber tatsächlich sterben auch Menschen wie der Violinist des Radios, der an dem Abend eben noch diese lustige Musik gespielt hat, die dann unterbrochen wurde. der stirbt. Ja, auch die Freundin von Leonardo Paez kommt auch beim Brand ums Leben. Also ganz dramatisch auch für ihn einfach dieser Abend. Am nächsten Tag, es ist ein Sonntag, wacht die Stadt langsam auf. Also für einen Teil der Bevölkerung, die jetzt nicht am Chaos der Stadt teilgehabt haben, für den Außenbezirken und so, ist jetzt vor allen Dingen eine Sache anders. Wir haben kein Radio mehr, ja. Wir haben keine Zeitung mehr.
Ja, ja, genau.
Radio Quito wird irgendwann wieder aufgebaut in einem anderen Stadtteil. Aber tatsächlich gibt es ganz, ganz viele Geschichten von diesem Tag, von dem 12. Februar, die super persönlich sind, weil durch diese Ausschreitung, durch diese Beichten vor allen Dingen, gab es super viele Scheidungen, Trennungen, Streitigkeiten, Gerichtsverfahren. Wow. Also alles wow. Eine Folge dieses Hörspiels.
Wahnsinn. Jetzt nehmen wir an, es ist der nächste Tag, der 13. Februar und dieser Leonardo wacht auf. Wie geht's dem? Hat er nicht mega Schuldgefühle? Wird er nicht, also steht nicht der Mob langsam mal bei ihm vor der Tür, weil alle rausgefunden haben, wer hier der Übeltäter ist? Also einfachere Schuldzuweisung geht ja nicht. Es ist ja völlig klar, wer hier schuld ist an dem Tod von 6 Menschen, an einem kompletten Chaos, daran, dass 2 Medienunternehmen in Grund und Boden gebrannt sind. Wie gehen die Leute damit um und wie geht er damit um?
Also klar, Paez ist in Augen der Leute erstmal nach diesem 12. Februar der Hauptschuldige. Mhm. Und weil er aber ein bisschen klug ist, taucht er sofort unter. Also bis zum Prozess, der ihm dann irgendwann gemacht wird, taucht er unter. In der ganzen Zeit gibt es ganz viele Gerüchte, was er angeblich gemacht hat. Also eins der Gerüchte ist, dass er angeblich Bahnhofstüren verriegelt hat, damit die Menschen nicht fliehen können und so. Der wird richtig teuflisch dargestellt. Das ist, stellt sich dann am Ende raus, alles irgendwie auch ein bisschen Quatsch. Er hat einfach nur über Monate an diesem Hörspiel gearbeitet und sich einfach sehr, sehr bedeckt gehalten, seine Informationen, worum es da geht, nicht mit vielen Leuten geteilt, außer eben der Programmleitung. Es wird natürlich ein Gerichtsverfahren geben. Ne? Also es geht dann vor allen Dingen vorher um die Frage, wessen Idee war das, dieses Ding zu senden?
Seine, oder?
Es war seine Idee, aber wurde ja beauftragt vom Sender, das zu machen. Mhm. Deswegen geht die Schuld dann in der Frage irgendwann auf den Sender über tatsächlich.
Okay.
Also zu diesen Ermittlungen aber, ne, also wie irgendwie festgestellt wird, dass er vielleicht doch unschuldig in fettesten Anführungszeichen ist. Genau, also es geht vor allen Dingen dann später um den Vertrag. Wer wusste inhaltlich Bescheid? Ne? Mhm. Und der Sender wusste die ganze Zeit, dass das ein Hörspiel ist von War of the Worlds, was er da irgendwie machen will und musste praktisch die Verantwortung übernehmen, auch für das Chaos. Die Programmverantwortlichen wurden auch verurteilt und verlieren ihren Arbeitsplatz, aber er eben nicht. Alcaraz hingegen, der ja Teil der Programmverantwortlichen war, also nicht nur der inhaltliche, sondern auch eben der arbeitet beim Sender als Manager, der flieht nach Mexiko.
Weil der wäre drangekommen.
Der wäre drangekommen, genau. Der flieht nach Mexiko und arbeitet bis zu seinem Tod in der Filmindustrie. Easy. Und er selbst, ich finde das super weird, aber er selbst war eigentlich die ganze Zeit stolz auf sein Produkt. Also seine Tochter sagt später über ihn, er war stolz darauf, weil es so eine gute künstlerische Produktion war, dass die Leute daran glaubten und das war seine Aufgabe als Radiomacher. Aber es war eine Tragödie, weil Menschen starben.
Boah.
Ja.
Das heißt, das ist das, wofür er gelebt hat irgendwie, ne? Für seine Kunst und für seine Arbeit.
Ja.
Sonst kannst du das doch never ever danach sagen.
Ja.
Auch ganz schön gemein gegenüber den Opfern und den Leuten, also deren Familienangehörigen oder so gestorben sind.
Er wandert tatsächlich aus und arbeitet aber weiterhin beim Radio, macht weiter erfolgreich Karriere als Künstler.
Zeigen Sie uns doch mal Ihren Lebenslauf. Weiß ich jetzt nicht.
Er schreibt sogar 35 Jahre später, 1982, einen Roman über die Ereignisse von Quito. Und da geht es eben um diese Ereignisse, natürlich irgendwie fiktionalisiert, aber auch in diesem Roman scheint durch, hey, der ist eigentlich, der findet das so geil. Der hat irgendwie, er hat das geschafft, was Orson Welles vielleicht nicht geschafft hat, nämlich, dass es eine wirkliche Panik gab, dass Leute wirklich dachten, dass jetzt hier die Aliens kommen. Es gibt so ein paar Sachen in dieser Geschichte, wo ich denke so, hä? Warte mal. Nämlich, Leonardo Paez bekommt 1985 den Schlüssel der Stadt Quito, eine Auszeichnung für ihn, weil er einfach so große Dienste an der ecuadorianischen Kultur geleistet hat.
Wann?
1985.
Nee, ich meine, wann hat er die Dienste geleistet?
Krass, oder?
Krass. Ist das wie so Stockholm-Syndrom mäßig, dass man der dich eigentlich am meisten fertig gemacht hat, jetzt plötzlich ehrt?
Ja, also irgendwie,
was passiert da?
Irgendwie super, super strange. Ich check's auch nicht ganz, aber es hat auch vielleicht damit zu tun, dass die Quiteños irgendwann selbst diese Story auch ein bisschen witzig finden. Ja. Weil die geht so in das Selbstverständnis und die Popkultur von der Menschen aus Quito auch irgendwie ein. Die bezeichnen sich auch ein bisschen als Los Marcianos oder werden zuerst so bezeichnet von anderen, also die Mars-Menschen.
Ja, ja.
Und dann ist das so eine Sache, die sie so selbst für sich übernehmen.
Aha.
Es gibt Songs über diesen Vorfall, der in ganz Ecuador und ganz Lateinamerika eigentlich zum Hit wird. Und irgendwann geht vielleicht so eine Sache auch in die Popkultur ein. Egal, ob da 6 Leute gestorben sind oder maximal 20, ist ja auch egal. Wir haben noch eine geile Zeit, lassen wir noch den Song hören.
Krass.
So, und dann kann man vielleicht so jemandem wie Leonardo Paez auch den Schlüssel für die Stadt geben. I don't know, man. Krass, ne?
Also das, da muss ich sagen, da habe ich irgendwie kein Verständnis mehr für. Was ich irgendwo verstehe, ist, dass man sagt, okay, diese Geschichte ist irgendwie eine Art von, ob man diese gut finden will oder nicht, eine Art von PR für diese Stadt. Wenn jetzt irgendwer mal sagt, ja, ich fliege nach Ecuador, nach Quito, werde ich sagen, weißt du, was noch passiert aus 1949, wusstest du?
Ja.
Also es ist eine Geschichte. Es ist auch irgendwie eine geile Geschichte, weil sie natürlich alles Drama hat, was eine gute Geschichte braucht. Gleichzeitig weiß ich nicht, ob ich dem Typen, der dafür verantwortlich ist, den Schlüssel, also eine Ehrenauszeichnung für der Stadt geben würde.
Niemals.
Nee. Also das finde ich ein bisschen, respektlos auch wirklich den Leuten gegenüber, die da Schaden genommen haben. Der ist echt ein harter Typ, ey.
Ja.
Das ist echt. Du musst dich so ernst nehmen, dich und deine Arbeit.
Ja, Wahnsinn.
Ja, krasse Story auf jeden Fall. Wow.
Wir machen ja am Ende auch immer noch so eine Spotify-Umfrage. Und ich habe mir für heute gedacht, vielleicht ein bisschen Kesse-Frage. Und zwar, wenn ihr denken würdet, die Welt würde untergehen, was würdet ihr beichten?
Komm,
ich doch einfach mal.
Raus. Ist auch anonym, ne? Also
ist nicht anonym. Man sieht dann euren Namen.
Ist auch nicht anonym.
Aber man sieht dann Macht so euren einfach. Usernamen. Aber ja.
Wir können ja hier den Darwin gefällt das Beichtstuhl eröffnen in den Spotify-Kommentaren. Haut raus, Leute. Wenn ihr danach noch ein bisschen Rat braucht von Anna und Chrissy, kein Problem.
Ja.
Kommentieren wir drunter.
Geht nicht, aber...
Nee, in Gedanken.
Nächste Woche haben wir auch eine super Story, oder?
Genau, nächste Woche erzähle ich dir eine Geschichte. Und es ist eine Geschichte, die mich schon im Pitch echt umgehauen hat. Also ich musste 2 Sätze lesen, worum es geht. Und ich war so, bitte, was ist da passiert? Es geht um eine große Menge Geld und um etwas unfassbar Absurdes, was eine Frau für diese sehr große Menge Geld getan hat.
Okay. Darwin gefällt das ist eine Produktion von Kugel und Ihre mit Anna Bühler und Christian Alt. Recherche, Produktion und Redaktion Lina Kempenich. Audioproduktion Joscha Grunewald. Technische Betreuung Alex Hartl. Intro-Musik Robert Sladecek.